Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Schriftsteller Matthias Jückler, der war zuletzt mit seinem Roman Die Verlassenen sehr erfolgreich. Darin widmet er sich den unerzählten Gewaltgeschichten, familiären Tragödien in der ehemaligen DDR und ihren vielfältigen Nachwirkungen auch auf die jüngere Generation, der er angehört. Gerade war er Stadtschreiber in Halle und in dieser Woche ist sein neuer Roman unter dem Titel Maifliegenzeit erschienen. Was sich so unschuldig nach Idylle anhört, hat es in sich. Es geht um ein wenig bekanntes, ungeschriebenes Kapitel DDR-Geschichte. Die geraubten Kinder der DDR, so hieß auch sein diesbezüglicher Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe ihn gefragt, wer ist Katrin im Roman? Wer ist die dahinterliegende reale Person Karin? Was ist ihr Albtraum vom März 1986?
Also Karin ist eine Frau, die in Sachsen-Anhalt wohnt und mit der ich lange, lange Gespräche geführt habe. Ich glaube, das längste war einmal 4 Stunden per Telefon. Und Karin ist eine Frau, der das passiert ist, was der Katrin und dem Hans, also den Protagonisten in meinem Roman, passiert. Nämlich, sie hat ein Kind zur Welt gebracht. Es wurde ihr direkt nach der Geburt gesagt, das Kind ist leider auf dem Weg ins Kinderkrankenhaus nach Halle in Sachsen-Anhalt verstorben. Und sie wusste aber, dass von Anfang an irgendwas nicht stimmt. Oder sie hatte diese Ahnung, dieses Gefühl. Und dann begann tatsächlich eine Geschichte, die so voller Widersprüche und voller, man könnte vielleicht sagen, Logikfehler ist, weil sich so viele Sachen widersprechen, die bis heute nicht aufgehört hat. Also sie hat zweimal versucht, eine Exhumierung zu bewerkstelligen. Einmal hat es auch geklappt. Sie hat aber bis heute zum Beispiel noch keine Rechnung gestellt bekommen über 8.000 Euro. Das sind so viele Details hier. Die sind jetzt vielleicht, gehen vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber man hat ihr von Jahr zu Jahr Steine in den Weg gelegt und sie hat gemerkt, niemand unterstützt sie bei dieser Suche und ständig war im Prinzip irgendetwas faul. Und Karin, also im echten Leben, ist im Prinzip eine von, man geht so aus, von 2000 suchenden Müttern und Vätern, die den Verdacht haben, dass ihr Kind zwar für tot erklärt wurde, aber tatsächlich heute noch lebt.
Grundlage Ihres neuen Romans ist ein historisches Ereignis. Das ist nicht ungewöhnlich, dass Schriftsteller in die Geschichte greifen. Von Thomas Mann oder Gottfried Benn wissen wir, dass sie tief in die Wirklichkeit hineingeschaut, gefühlt und recherchiert haben. Kinder von Staatsfeinden wurden in der DDR zur Zwangsadoption freigegeben. Das wissen wir. Aber das hier ist jetzt ein besonderer Fall. Seit der Wende dürfen Bürger ja auch ihre Krankenhausakten einsehen. Es gibt auch seit 2005/2006 ein Informationsfreiheitsgesetz. Sie sagen aber, Ihre historische Karin wird nach wie vor verweigert, den Fall aufzudecken?
Naja, sagen wir es mal so. Die Karin ist mittlerweile so resigniert, dass sie eigentlich, also wie sie mir am Telefon erzählt hat, die Geschichte eigentlich aufgegeben hat, weil sie so, also quasi über Jahrzehnte auf Widerstände gestoßen ist, dass sie jetzt einfach gesagt hat, ich habe 2 erwachsene Kinder, ich möchte ein normales Leben führen. Und sie hat den Kampf sozusagen, wenn man das so vielleicht ein bisschen pathetisch nennen will, aber das ist es ja aufgegeben in dem Sinne. Aber was sie nicht aufgegeben hat, ist die Hoffnung, dass ihre Tochter Franziska nochmal, also heute quasi irgendwann an ihrer Haustür klingelt. Und ich glaube, das ist auch eine Strategie, wenn jemand, ich meine, von 1989, jetzt haben wir 2024, die Geburt war aber in den 80ern, also wenn jemand über so viele Jahre hinweg sucht und immer wieder auf Widerstände stößt, irgendwann muss man ja auch sich darauf konzentrieren, was man hat, nämlich ein Leben und das irgendwie versuchen zu führen. Aber bei mir im Roman ist es dann ja so, dass der Sohn dann sozusagen eines Tages anruft und bei mir hat es ein Ende, aber für Mütter wie Karin, die zwar ein Grab haben, aber bis heute nicht wissen, was da eigentlich los ist, hat es eben kein Ende und das stelle ich mir als einen sehr, sehr schmerzhaften Zustand vor.
Matthias Jückler, Sie sind Schriftsteller und einem größeren Publikum bekannt geworden, zuletzt durch Ihren Roman Die Verlassenen, weil Sie sich mit Nachwirkungen der DDR-Geschichte auf unsere Gegenwart befassen, auch dem Fortwirken der erfahrenen Geschichten in den nächsten Generationen. Sie haben dadurch sehr viel Zuspruch bekommen. Ich weiß, dass in der Lesung und so weiter viel angesprochen werden. Das Ganze hat auch einen doppelten Boden, Ihre Geschichte. Sie sind, wie gesagt, Schriftsteller und kein Zeithistoriker. Es ist auch eine Geschichte des Zueinanderfindens und damit auch ein Stück vielleicht deutsch-deutscher Geschichte. Aber es hat realgeschichtliche Hintergründe. Es gibt eine Interessengemeinschaft gestohlener Kinder der DDR, habe ich von Ihnen erfahren.
Genau, und das ist der...
Was ist das?
Ja, das ist der Zusammenschluss von Betroffenen, und zwar von Betroffenen, was Zwangsadoption angeht, wie auch dem vorgetäuschten Säuglings- oder Kindestod in der DDR. Und es ist im Prinzip so, stellen Sie sich vor, Sie suchen Ihren Sohn oder Ihre Tochter oder Ihr Kind und Sie wissen nicht weiter, dann melden Sie sich höchstwahrscheinlich bei der Interessengemeinschaft. Und die unterstützt dann insofern, dass sie bei Facebook quasi ihren Beitrag teilt und sie generell unterstützt mit Behördengängen. Und der Andreas Lake, das ist der Gründer dieser Interessengemeinschaft, der war auch eine wichtige Stütze in meiner Recherchearbeit, der ist sozusagen das Gesicht dieser Interessengemeinschaft und der reicht Petitionen ein, der spricht vor dem Bundestag, der macht ganz viel und der, ich habe das Gefühl, er hat sich so ein bisschen, ist so seine Lebensaufgabe, also er ist selber Betroffener von Zwangsadoptionen, weil er mal flüchten wollte und das aber nicht geklappt hat und dann klassische Fall Kind weggenommen und das ist im Prinzip der große Anker. Und ich glaube aber auch, dass diese Zahl, die Andreas mir genannt hat, von jetzt mittlerweile knapp über 2000 Müttern und Vätern, die ihr Kind suchen, das ist eine Zahl. Es gibt aber dann natürlich auch die, die sagen, ich brauche keine Interessengemeinschaft, ich suche so, ich klappe so die Behörden ab. Also man hat eine große Ungewissheit eigentlich, was diese Fälle angeht. Und ne, sind es jetzt 2000? Vielleicht sind es auch 5000, man weiß es nicht, aber dann gibt es noch eine andere Ungewissheit, die ist nämlich, wie viele von den Leuten, die diesen Verdacht haben, bei wie vielen steckt wirklich ein vorgetäuschter Säuglingstod dahinter? Das können 1000 sein, 1500, 500, ne? Also man, das ist halt eine große Ungewissheit, aber was man weiß, ist, dass die Interessengemeinschaft bis heute 3 Zusammenführungen sozusagen bewerkstelligt hat und das ist eine wahnsinnig kleine Zahl und ich wünsche mir so sehr, dass es mehr werden, denn die Zeit läuft davon, ja, die Mütter und Väter, die suchen diesen Ü60 in der Regel, vielleicht Ü70 und irgendwann ist es einfach vorbei, ne? Dann kann man nicht mehr suchen. Dann.
Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, dass in unserem Gespräch das Wortfeld des Getrenntseins, des Zueinanderfindens, der getrennten Hälften immer so ein bisschen mitschwingt und das ist naturgemäß auch ein deutsch-deutsches Thema. Maifliegen, das müssen wir erklären, die leben nicht auf, sondern im Grund, habe ich Ihrem Buch entnommen, denn auch das ist kein Geheimnis, Sie sind großer Angelliebhaber und Fischkenner. Im Sediment der Unstrut haben sie lange ausgeharrt, also die Maifliegen, nicht Matthias Jügler. Pfingsten kommen die dann an die Wasseroberfläche zur Paarung. Im verborgenen Leben lässt sich aber nicht unendlich, ne? Also die Maifliegen müssen an die Oberfläche wie auch diese ihre Geschichte.
Ja, das ist natürlich wirklich ein großes Geschenk, dass die Welt der Natur und der Fische so viele Vorlagen mir bietet. Ich wollte unbedingt ein Bild suchen für etwas, das die ganze Zeit da ist, nämlich diese Larven der Maifliegen. Also man kennt die auch als große Eintagsfliege, das werden wahrscheinlich mehr Hörer kennen als die Maifliege. Die Larven sind 1, 2 oder 3 Jahre im Sediment und irgendwann kommen sie an die Oberfläche und dann paaren sie sich und sterben ganz bald. Und ich fand das einfach großartig für mich als Bild, dass etwas, das da ist, man sieht es aber nicht. Und für mich war das natürlich auch genau diese Suche nach diesen Kindern. Das ist da. Und wir wissen, dass sie da sind oder wir vermuten es mit großer Wahrscheinlichkeit. Und wir bekommen einfach keinen Zugriff darauf. Aber irgendwann ist der Tag gekommen. Und das war natürlich für den Hans und seinen Sohn im Buch der Fall. Und Karin, ne? Die wahrscheinlich jetzt auch zuhört, die hofft natürlich auch noch drauf, dass irgendwann der Tag gekommen ist, wo die Larve sozusagen dem Licht entgegenstrebt und schlüpft, und um es mal so metaphorisch zu sagen. Aber für mich war das wirklich ein großes Geschenk, die Welt der Fische. Es gibt so viele Sachen, die man nicht weiß über diese Fische, die so fantastisch sind, die mir geholfen haben, über das Leben und Sterben zu erzählen, ohne einfach nur die ganze Zeit zu erzählen, ich suche mein Kind, mir werden Steine im Weg gelegt, sondern ich konnte immer wieder so abdriften in die Welt der Fische, aber auch vom Leben und Sterben und von einer großen Suche erzählen.
Es gibt etwas Hoffnungsvolles in Ihrem Roman, nämlich der Sohn meldet sich beim Vater, er sucht ihn. Das ist keine Happy-End-Geschichte, die ist auch sehr steinig und holprig. Wie sollte es auch anders sein, wenn man sich jahrzehntelang nicht gesehen hat und nichts voneinander weiß? Dann treffen sehr verschiedene aufeinander. Es ist im buchstäblichen und übertragenen Sinne also auch eine Geschichte der Zusammenführung des Aufeinanderzugehens, wo die Nachgeborenen ihre Eltern suchen und befragen, also auch eine Filiations-, eine Herkunfts-, eine Suche nach Erbgeschichten?
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass dieses dunkle Kapitel der DDR, ja, also die Vortäuschung von Säuglingstod, dass das etwas ist, diese Geschichten, die erzählt werden müssen, glaube ich. Und ich finde es auch wichtig, dass man auch am Rhein davon gehört hat und nicht nur an der Unstrut und auch irgendwo bei Hamburg, weil es doch eigentlich zu diesem Gefühl hier zu leben, also ich meine, so viel sind es nicht, die auf der Suche sind, ja, aber es ist höchstwahrscheinlich eine vierstellige Zahl und die Leute leben hier. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel fragt, damit kann man nicht erklären, warum wählen die Leute im Osten so viel AfD, aber es gehört, wenn man sich Geschichten über den Osten erzählt und was bedeutete eigentlich ein Leben in der DDR, dann gehört es für mich einfach dazu. Und ich selber weiß noch gar nicht so lange, dass es das gab. Ne? Also ich habe recherchiert, wie ich glaubte, zum Thema Zwangsadoption und sprach mit Karin und merkte irgendwann, aber warte mal, das ist ja eine ganz andere Geschichte und davon weiß ich nichts. Und ich dachte wirklich, ich bin so ein Nerd, ich habe viele Sachen zur DDR gelesen und mit vielen Leuten gesprochen, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Und ich glaube, dass tatsächlich, wenn man irgendwann mal diesen Prozess hat, dass man oder diesen Stand hat, dass man nicht mehr von Ost und West in dem Sinne spricht, weil vielleicht noch 20, 30, 40 Jahre vergangen sind und das alles sich noch ein bisschen mehr vermischt hat, dann gehört es einfach auch dazu, dass man irgendwann mal von diesen Geschichten gehört hat, weil wir sind ja ein Deutschland, ne? Und es gehört für mich einfach dazu und ich möchte es gerne erzählen.
Und Karpfen können 50 Jahre alt werden.
Ja, tatsächlich. Wenn sie nicht gefangen werden.
Matthias Jügler wird aus seinem Roman Maifliegenzeit auch im Deutschlandfunk am 29.05. und 5.06. in der Lesezeit vortragen.